life could be a dream. Life could be a dream.
Hallo Markus.
Hallo liebe Anna.
Lange nicht gesehen. Hä?
In der Tat, ja. Und ich freue mich total, dich wiederzusehen. Du bist richtig schön getönt noch von deinem Urlaub.
Ja, der liegt ja jetzt gerade mal eine Woche zurück. Am Anfang dachte ich, wird schön warm hier. Wir landeten und es war hier fast genauso warm wie auf der Insel, auf der ich war. Und dann wurde es unangenehmer. Und jetzt sitze ich hier bei 30 Grad am Computer und rede mit dir und habe eben gedacht, ich muss erstmal einen Liter Wasser trinken, weil Jesus, es ist ja furchtbar heiß. Und ich kann nicht mal eben ins Meer springen. Und während ich im Meer gelegen oder geschwommen habe, bin, hast du auch gelegen? Oder, also du warst krank, Markus?
Nee, gelegen habe ich nicht, aber wir waren ja aufgereist und schon während der Fahrt merkte ich, oh, da ist irgendwas im Busch bei mir. Und kam dann an und dann am nächsten Abend habe ich dann auch so ein bisschen Schüttelfrost gehabt und hatte Fieber so. Also auf jeden Fall am nächsten Tag erstmal zur Apotheke, Fieberthermometer. Der Junge hat Temperatur gehabt, 37,8. Und dann haben wir noch, dann dachte der Junge, mach doch mal einen Corona-Test. Irgendwie hatte ich so das Gefühl, könnte sein. Und siehe da, ja, traute meinen Augen nicht zwei fette rote Balken. Wo ich mir das eingefangen habe, keine Ahnung. Ich nehme an, es hat mir auf der Straße irgendwie angeflogen. Es wollte jetzt unbedingt zu mir.
Ach,
und
ach.
Es war ganz, ganz, ganz spannend. Ja,
ja,
also
vor
ich habe
allem,
einen sehr guten Verlauf gehabt. Ja, sehr
ja, ja, ja. Und du bist ja voll, du bewegst dich ja voll gegen den Trend. Ne? Als du das
ja.
erzählt hast, dachte ich, Corona, warte mal, das hatten wir doch schon. Wer hat denn heute
voll
noch Corona?
Der Mann.
Antizyklisch. Aber weißt du, das Wichtigste ist ja, es war nicht schlimm. Hast du noch jemanden angesteckt in deinem näheren Umfeld?
Nee, erstaunlicherweise nicht. Also ich meine, ich habe da nun wirklich, also die Tage in der höchsten Ansteckungsphase bin ich mit meiner Frau nach Düsseldorf im geschlossenen Fahrzeug gefahren. Wir haben in einem Bett geschlafen, was wir normalerweise auch nicht tun. Also es war einfach nur ein ganz milder Verlauf. Was ich wirklich spannend fand, und das werden sicherlich diejenigen, die unter euch, die jetzt zuhören, auch schon festgestellt haben bei Corona, ist der totale Verlust von Geschmack und Geruch. Also das ist echt Wahnsinn. Du bist jetzt also nur noch VAK und nicht mehr VAKOG sozusagen. Langsam kommt mein Geruchssinn wieder, denn ich bin seit letzter Woche Samstag jetzt wirklich sozusagen streifenfrei. Und ja, tatsächlich ist es jetzt so, dass ich jetzt wieder anfange zu riechen, aber irgendwas ist falsch verdrahtet. Also ich stehe zum Beispiel auf dem Balkon und es riecht überall nach Tabak oder nach Nikotin, also nach Zigarettenrauch. Ne? Und
Ach,
es sind
interessant.
die Blumen, die duften und die riechen für mich wie Rauch.
Ich als Ärztin habe natürlich jetzt sofort die Diagnose, du hast einen Hirnschaden davongetragen, Markus.
Voll gerne. Ja, genau, das ist es.
Also wenn der heute komisches Zeug redet, dann wundern wir uns nicht. Wir können hier miterleben, was Corona für Auswirkungen haben kann.
Ihr könnt euch immer fragen, spricht jetzt gerade Dr. Jekyll oder Mr. Hyde?
Ja, genau. Sag mal, aber du hast eben gesagt, VAK oder VAKOG, das weiß ja jetzt auch nur ein Bruchteil unserer Zuhörerschaft,
ja, das
was das ist. Ne?
Ja, soll ich mal eine kleine Einführung geben?
Ja, bitte.
Also jeder Mensch hat fünf verschiedene Sinneswahrnehmungskanäle. Das ist der visuelle, das ist das V, dann hat er den auditiven, das ist das A, dann K für kinästhetisch, das ist der Zugangskanal des Anfassens, des Berührens und so weiter. Dann gibt es das O, das ist das olfaktorische, also der Geruchssinn, und das G ist wieder gustatorische, also der Geschmackssinn.
Okay, dein Hirn funktioniert doch noch. So,
Das
genau. Damit hätten wir
dann,
das nämlich auch geklärt. Das haben wir in unserer Coaching- bzw. Practitioner-Ausbildung gelernt. Ja. Über welche Sinneskanäle wir verfügen und was die für eine wichtige Rolle spielen.
Richtig,
Ne?
Genau. Was für eine wichtige Rolle die bei den Submodalitäten spielen und wie man damit
noch
umgeht.
Noch so ein Wort.
Oh, tut mir leid. Ich halte ja schon den Mund.
Das wird heute ein Podcast für Coach-KollegInnen.
Na, ich sag mal nur, es ist die Magie der Sprache nach Robert Dills, der ja auch da ein tolles Buch darüber geschrieben hat. Kleine Ausführung zu dem Thema noch, was macht man jetzt mit VAK? Okay, und man kann halt gucken, ne? Also da siehst du schon mal, aha, der Mann ist sicherlich ein visueller Typ, weil der sagt ja nicht, man hört zu, ne? Sondern man
der
kann
guckt.
mal, schau mal, ich erkläre dir das mal. Ne?
Genau.
Bei Kanäle jetzt gewesen, nämlich einmal der visuelle und einmal der auditive Kanal. Und da gibt es auch so Menschen, die sagen dann zum Beispiel, boah, ich fühle das überhaupt nicht. Da kannst du davon ausgehen, das sind Kinästheten. Ne? Und die Olfaktoren sagen, ich kann dich echt nicht riechen. Ne?
Oder ich habe die Nase voll oder so.
Die Nase voll. Ja,
ja,
ja, genau.
Markus sitzt heute nicht zu Hause, sitzt auch nicht mit mir zusammen, sondern sitzt im Office und da ist die Tonqualität ein bisschen, also ich muss mich ein bisschen anstrengen, um dich gut zu verstehen.
Und es tut mir echt leid. Ich kann es leider nicht lauter
Nee, kannst du
stellen.
Nicht ändern. Du kannst nicht ändern. Vielleicht
Tut mir echt
kriegen wir ja dann Beschwerdemails, dass wir da auch mal wieder Mails
leid. Ja. Apropos, gab es denn Mails?
Nein.
Ach.
Ja.
Dabei haben Sie die Adresse so oft nicht genannt.
Genau. Aber darüber möchte ich jetzt gar nicht reden. Ich habe eben auch schon geweint, aber das haben wir nicht aufgezeichnet. Ich will hier niemandem ein schlechtes Gewissen machen. Es ist ja nicht so, dass wir kein Feedback bekommen. Das ist kein Feedback in der Form, dass man jemand sagen würde, ich habe da ein Thema. Fände ich toll, wenn ihr da auch mal reden würdet. Das war jetzt nochmal ein weiterer Nicht-Appell an unsere Zuhörer. Und bevor
Genau.
es hier völlig peinlich wird, reden wir doch über was jetzt gerade so ins Auge springt und sich am Körpergeruch bemerkbar macht, über die Hitze und wie wir so den Sommer verbringen. Also ich habe jetzt den Urlaub schon hinter mir. Mich hat jetzt jemand gefragt oder mehrere Leute haben mich schon gefragt, wie war es denn, wo wart ihr denn und wie war es denn und was habt ihr
Ja.
denn alles erlebt? Und ich habe gesagt, das ist eigentlich in einem Satz erzählt. Es war ein sehr schöner Urlaub. Wir waren vormittags am Strand, haben uns mittags ausgeruht, dann war ich noch mal im Pool, gut, ist ein langer Satz, aber es ist einer. Dann gab es super Abendessen, achso, Frühstück habe ich noch vergessen, und dann war der Tag rum. So,
Ja.
ein Tag war wie der andere, und zwar großartig.
Nun,
Also, wir
ja.
haben es beide geliebt, und zum Glück, weil wenn einer so ein Aktionist ist oder eine Aktionistin und will dauernd was unternehmen und der beziehungsweise die andere liegt gerne einfach rum und liest und schwimmt und macht dann wird's ja kompliziert. Und ich habe nun schon alle möglichen Urlaubs, außer völliger Aktivurlaub, das war noch nie was für mich, aber Urlaub in Städten, Urlaub in Verbindung Stadt und Meer oder Berge, ich habe schon alles Mögliche gemacht. Und ich muss ganz ehrlich sagen, und vielleicht hat es auch was mit einem zunehmenden Alter zu tun, das weiß ich nicht. Aber ich habe es eigentlich immer schon geliebt, im Sommer einen Urlaub zu machen, wo auch fast Langeweile vorherrscht. Im positiven Sinne. Einfach mal so sitzen oder liegen und aufs Meer gucken. Oder den Palmen zugucken, wie sie sich im Wind wiegen. Und ich finde es ganz interessant, wie unterschiedlich, ja, was wir alle so unter Urlaub verstehen. Was ist denn deine Lieblingsform, den Urlaub zu verbringen?
Ja, ähnlich so wie du es jetzt beschrieben hast. Die Frage, als du jetzt gerade erzählt hast, da hatte ich zwei kleine Erinnerungen an zwei Ereignisse, die stattgefunden sind, haben in den letzten 14 Tagen, als ich mit Corona krank war. Ich bin natürlich mit dem Mofa rumgefahren. Und was ich dabei gemerkt habe, war ein Gefühl von Freiheit. Und ich denke, das ist das Wichtige, was ich im Urlaub immer ganz gerne verspüre. Also nicht an irgendwas denken zu müssen, sondern einfach in den Tag hineinzuleben, ohne einen Plan zu machen. Ich mag das auch, einen Plan zu machen, keine Frage. Also um die Frage konkret zu beantworten, ich liebe es auch, genauso wie du, einfach nur auf der Liege zu liegen und dem Meer zuzugucken. Ich mag gerne was Schönes essen, wenn ich im Urlaub bin. Also, und wenn ich dann halt so noch genüsslich am Strand sitzen kann und danach noch so ein, zwei Espressi schlürfen kann, umso besser. Also da geht es mir wirklich gut mit. Mein bevorzugter Urlaubsort ist tatsächlich das Meer. Mit etwas Abstand kommen dann die Berge, logischerweise. Aber das am Meer sein ist schon toll. Und natürlich mag ich es auch mal gerne so in der Stadt gehen und so, aber nur, wenn ich wirklich ausgeruht bin. Eher noch, dass ich mir die Gelegenheit nehme zu sagen, boah, nee, komm, ich bleib heute mal lieber noch hier liegen, ne?
Weißt du, das ist ja der Punkt. Man macht ja Urlaub eigentlich, um sich zu erholen,
Genau.
um sich auszuruhen.
Ja.
Aber wie du gerade gesagt hast, um irgendwie so eine Stadttour zu machen, also wirklich zu sagen, wir gucken uns das an, wir gucken uns das an, dann wollen wir das noch machen, sehe ich auch so. Muss ich auch ausgeruht sein. Wenn ich das nicht bin, bin ich überhaupt nicht aufnahmefähig.
Ja, genau.
Und was hinzukommt, und das hast du gerade, da habe ich gedacht, ja, das ist es, mal keinen Plan machen. Ne? Weil man macht ja die ganze Zeit, wenn man zu Hause ist und in seinem Alltagsleben und Arbeitsleben und überhaupt auch privat, dauernd machst du irgendwelche Pläne. Und das ist okay so, sonst wird es nicht funktionieren. Aber ich will im Urlaub tatsächlich keine fucking Pläne machen. Urlaub ist für mich auf eine gewisse Art und Weise eine Form von Stillstand. Im besten Sinne. Ich war ja auf Fuerteventura zum zweiten Mal. Und beim ersten Mal im letzten Jahr bin ich auf der Insel, sind wir da gelandet und wir sind mit dem Mietwagen dann zum Urlaubsort gefahren. Ich habe gedacht, was?
Auf den Mond gelangt.
Hallo, sind wir hier auf dem Mond oder hier ist ja gar
Ja.
nichts?
Da ist
Gar
nichts mehr.
nichts. Und
Ja.
dann haben wir die Strände für uns entdeckt und haben uns auch einmal die Hauptstadt angeguckt. Die war so langweilig wie nur was. Und dann habe ich gemerkt, aber eigentlich ist das hier genau der richtige Ort für mich, weil ich muss hier nichts angucken. Also ich habe noch nicht mal das Gefühl, ich müsste, weil da ist nichts. Und diesmal haben wir es auf die Spitze getrieben und sind auf die andere Seite der Insel, also Richtung Süden. Da kommt hinterher fast gar nichts mehr. So mitten im Naturschutzgebiet, da stehen ein paar Hotels, da darf auch nichts anderes mehr hingebaut werden. Und das Hotel, wo wir waren, da war auch ganz weit, da musstest du wirklich motorisiert sein, um zum nächsten, ne, Ort zu kommen. So, da war nichts. Also es war noch nicht mal, es bestand noch nicht mal die Gefahr zu sagen, ach ja, vielleicht gehen wir heute Abend doch mal kurz in den Ort. Da war kein Ort.
Ja,
Ich
so sind
wäre auch ein Typ
wir
für die einsame Insel.
für Elba, ne? Wie Napoleon damals, ne?
Ja, genau. Das war unser Urlaubstipp, ne? Für alle, die mal nichts tun wollen. Fuerteventura für alle, die auf den Mond wollen. Mit mehr Anbindung. Ich habe das Gefühl, dass 90% ist schon ausgestiegen sind.
Meinst du?
Ich
Ja gut,
glaube.
Leute, dann lass uns das doch mal spannend machen. Wie oft
Ja.
hattest du denn Sex unterwegs?
Hast du gerade Sex gesagt?
Ja, genau, ich habe gerade gesagt, wie oft hattest du denn Sex unterwegs
Als
mal?
ob ich dir das erzählen würde.
Damit
Also
frage
ich
ich
meine,
doch,
ich bin
was die
ja.
Leute interessiert.
Das kann ja sein, dass das die Leute interessiert, aber ich werde den Teufel tun. Über Rammstein wollten wir auch nicht reden.
Nee, ach so, ja doch, da können wir, ja, das hat ja auch was mit Dings zu tun. Also ja, über Rammstein wollen wir nicht reden, aber wir können ja mal kurz sagen, also ne, wir wissen ja so gut wie gar nichts über die Sachlage und sind natürlich, also ich bin auf jeden Fall zutiefst empört.
Ja, empört bin ich auch, ohne tatsächlich Details zu kennen, ohne die wirklichen
Genau.
Fakten zu kennen, hat das bei mir da angedockt, wo ich emotional schon immer stehe, wenn es um Rammstein geht. Ich habe das nie verstanden. Also ich habe die Musik nicht verstanden. Es hat mich abgestoßen, ehrlich gesagt. Ich fand Till Lindemann immer schon auf eine Art abstoßend, so in seinem ganzen Habitus. Das ist meine ganz persönliche Meinung. Und da weiß ich aber immer noch nicht wirklich was über diesen Menschen. Also ich kenne einen Teil, nämlich den Künstler, den er da präsentiert auf der Bühne, und den finde ich scheiße. Natürlich war meine erste emotionale Reaktion, siehste, habe ich doch recht gehabt, das ist ein Arsch. Und dann
Ja.
habe ich mich aber zurückgeholt, das kannst du gar nicht abschließend über eine Person sagen. Außerdem, bis jetzt gibt es Behauptungen und Gegendarstellungen oder Abweisen von den Behauptungen. Was wirklich passiert ist, wenn jemand kommt und sagt, wir haben jetzt wirklich definitive Beweise und Aussagen, und dann sage ich, Sister, habe ich doch recht gehabt, Till Lindemann ist ein schlechter Mensch. Ansonsten möchte ich da eigentlich nicht viel zu sagen, weil ich es nicht kann, ohne einfach hochemotional darauf zu reagieren und zu sagen, das geht nicht. Ja, und das sage ich, das gilt nicht nur für Rammstein, sondern für die ganze Branche. Dieses Sex, Drugs und Rock'n'Roll heißt nicht, alles ist erlaubt.
Ja, das sehe ich auch so. Weil ich denke, da kann ich mich einfach voll inhaltlich anschließen an das, was du sagst. Ich kann dazu letztlich auch nichts sagen. Die Musik von Rammstein hat mir noch nie was gesagt. Ich finde, ich habe neulich mal mit meiner Frau abends in so ein Konzertmitschnitt reingehört und fand die Musik, also es ist interessant irgendwie, wie die mit diesen ganzen nationalsozialistischen Themen und Dogmen spielen. Man sagt ja, dass sie es nicht wären, aber sie instrumentalisieren das sehr, finde ich. Also alles, was da so mit zusammenhängt, das ist also nicht so spannend für mich. Was ich gedacht habe, als ich zum ersten davon gehört habe, dass jetzt da so ein Skandal um den Missbrauch von jungen Damen passiert, die da hinter die Bühne gelockt werden, quasi in die Reihe Null da gelockt werden und dann in den Aftershow-Partys damit machen sollen. Das ist ja nichts Neues. Das gibt es ja schon seitdem es irgendwie, sagen wir mal, so Rock'n'Roll gibt, so nicht? Also, dass es dann halt Bands gibt und dann werden dann Mädchen zugeführt, Der Unterschied ist jetzt der, in den Zeiten, in denen wir leben, es ist erstmal wesentlich publiker und es gibt eine MeToo-Bewegung und es ist natürlich so, dass da offensichtlich auch mit K.O.-Tropfen gearbeitet wird. Und das ist nicht in Ordnung. Wenn jemand sich freiwillig zur Verfügung stellt, Sex mit Till Lindemann zu haben, dann ist das ihre Angelegenheit.
Das Ganze kann ja nur auf Freiwilligkeit beruhen. Und wer Lust hat, mit irgendwem in die Kiste zu steigen, feel free.
Ich hatte mal eine Cousine, ich habe immer noch eine Cousine, die hatte mal davon geschwärmt, dass man mit dem Leadsänger von Foreigner im Bett war. Und dann hat er ihr auch noch ihre Jeans geschenkt. Die hat die sich eingerannt. Also, und sie sagt, oh Gott, okay, so du warst, so you went to bed with him, ja? So großartig, toll. Ja, ich weiß nicht, ich bin nie mit dem Frontsänger von Foreigner ins Bett gestiegen. Also, da kann ich dazu nichts sagen.
Das hätte mich jetzt auch gewundert.
Weiß. Hold the line. Nee, was war doch das Lied von Foreigner? Egal, jetzt kommt.
Nee. Nope.
Genau wie die Geschichte, ich weiß nicht, ob ich sie schon mal erzählt habe, die ist ziemlich lustig. Wir hatten ja früher so einen Schalter, da muss man so Tickets ausgeben bei Lufthansa. Also da kamen die Leute dann hin, haben unterschrieben und dann die Tickets abgeholt, damit dazu fliegen. Das war vor elektronischen Tickets, also das ist schon lange, lange her. So, und ich saß an dem Schalter mit der Kollegin, die irgendwie von Tuten und Blasen keine Ahnung hat. Und wir haben natürlich dann nochmal ziemlich viel Prominenz am Schalter auch gehabt. Da war dann Susi Quattro oder Udo Jürgens, wie sie alle heißen, die kamen alle zum Schalter ihre Tickets abholen. Und unter anderem kam auch der Leadsänger von Smokey. Und ich sage, oh ja, du bist das so. Ja, und er so, ja. Und dann fragte meine Kollegin, ja, wer ist denn das? Und dann habe ich gesagt, das ist der, der hat gesungen, Love is like oxygen. Da sagt er, no, sir, that was sweet. Das war mir doch sehr unangenehm.
Und jetzt habe ich, der Leadsänger von Smokey hieß oder heißt,
Chris Norman. Gut.
Chris Norman.
Ja, genau, Chris Norman. Genau, und der war am Schalter sein Ticket durch. Aber ich habe eine sehr, sehr nette Unterhaltung mit Susi Quattro ein paar Mal gehabt, die ja damals mit oder immer noch mit einem deutschen Produzenten verheiratet ist, in Hamburg lebt. Und die kamen dann manchmal zu uns zum Schalter, um ihre Tickets abzuholen, um weiterzufliegen, da wo sie Konzerte gegeben hat, weil die immer nach Hause gefahren ist, weil sie noch zwei kleine Kinder zu Hause hatte. Und Susi Quattro kam dann zum Schalter und eines Tages sollte sie nach Moskau fliegen, um da ein Konzert zu geben. Und dann kam sie zum Schalter und guckte mich so und sagte, ich habe echt, auf Deutsch, ne, ich habe echt keinen Bock, dahin zu fliegen, sagt sie.
Okay.
Und, ja, habe ich gesagt, ja, da soll ich sagen, dass das Ticket nicht da war. Ja, sagt sie, ja, genau. Und dann ist sie zurück nach Hamburg gefahren, weil sie keinen Bock hatte, aufs Konzert zu gehen.
Echt?
Das ist Rock'n'Roll Attitude.
Und du hast ihr dazu verholfen?
Ich habe ihr dazu verholfen, genau.
So sind wir jetzt da wieder drauf gekommen.
Ja, Sommerloch, ne? Also von einem Thema zum anderen. Also es ging los mit Till Lindemann und endet jetzt bei, hieß das Steve Norman? Hab ich schon vergessen.
Chris Norman.
Chris
es
Norman.
Ging, es ging los damit, dass du sehr indiskret gefragt hast, wie es mit dem Sex war im Urlaub.
Ja.
Ja.
Ja. Ja, du hast es jetzt wieder aufgegriffen. Also ich bitte jetzt.
Ja, ich bin immer noch zutiefst schockiert. Ja, da lachst du.
Ja, da lache ich.
Aber wenn du so gerne über Sex reden möchtest, ne,
ja,
dann erzähl du doch mal.
No way.
Wir geben jetzt das beste Beispiel dafür, wie groß das Tabu ist. Ich habe ja ganz bewusst unsere letzte Folge betitelt Umgeben von Problemen and what about dick pics? So, und ich habe mir sehr viel Gedanken gemacht, wie wir die Folge, wie ich die nennen kann, weil ganz zum Schluss, in den letzten 2 Minuten, ne, als wir darum gebeten haben, dass uns auch Bilder geschickt werden. Du hattest ja die geniale Idee, ach, ihr könnt ja auch Bilder schicken. Und ich gesagt habe, aber bitte keine Dickpics. Und da Sex sells, habe ich es natürlich mit in den Titel genommen. Aber gleichzeitig, also natürlich will dann jeder wissen, okay, was haben die denn über Dickpics geredet? Das ist ja spannend. Tatsächlich über Sex zu reden, dazu gibt es explizite Sex-Podcasts. Und wir sind ja keiner.
Nee.
Aber ansonsten wird es eher... Das gibt es.
Ja.
Ja, na sicher gibt es. Es gibt Podcasts, da wird über Sex gesprochen. Und über es gibt welche, da wird explizit darüber gesprochen, was gemacht wird. Bei anderen wird eher darüber gesprochen, was passiert, wenn man keinen hat oder zu viel oder zu wenig oder einen falschen Partner. Oder das geht dann mehr Richtung Psychologie. Aber Sex ist ein Thema, was überall immer mal wieder auftaucht. Aber wenn man, so wie wir, nicht in die Kategorie gehört oder fällt, und dann wird auf einmal das Thema Sex von einem, ich will ja hier keine Namen nennen, aber von einem der beiden Moderatoren wird es aufgebracht, dann entsteht ein Moment des Schweigens.
Ich kann dazu wirklich nicht viel sagen, ne? Könnte auch aus meiner Kindheit, in meiner Jugend, meine ich, die aus der Kindheit, das ist ja in der Kindheit, also in der Jugend so, ne? Also das könnte ich wohl machen, ne? Freundschaftsversprecher, wie geil. Ja, genau. Also da natürlich, klar, als ich ein junger Mann war, ne, da hatte ich jede Menge Sex, ne? So, also klar, da hatte ich auch mal 5 Freundinnen gleichzeitig. Das war eine
Das
tolle Zeit.
hast du uns ja nun schon mal erzählt, ne? Also das ist ja
Aber siehst du, die Zahl bleibt kontinuierlich die gleiche. Das heißt, es muss stimmen.
genau, die 5 Freunde. Darüber könnten wir doch mal reden. Wie
Ja.
hast du das gemacht? Wie hast du das hingekriegt? 5 Freundinnen, und jetzt rede ich nicht über deine Potenz, die damals wohl auch vorhanden, also in Mengen, in ausgeprägt vorhanden gewesen sein muss.
Hatte die
Wie
ja nicht
hast du
gleich.
das hingekriegt? Fünf
Also
Freundinnen
ich hatte, ne, war
parallel.
in unterschiedlichen Städten und zu unterschiedlichen, also die Zeiten waren, also es war alles im gleichen Jahr, 1986, aber waren in unterschiedlichen Städten. Eine lebte in Kroatien, die andere lebte in den USA, die dritte lebte in Düsseldorf, die vierte lebte und die fünfte auch in Frankfurt. Nee, die vierte lebte in Düsseldorf, in Frankfurt und die fünfte lebte, wo war die denn? Die nachher, die war aus Büderich, genau. Also so,
Ich
ne?
kannte ein Mädchen in Wuppertal.
Genauso ist das gewesen. Genauso ist das gewesen. Ja, und
War
das
das
hat sich.
Insterburg? Wer war das? Wer hat das
Das waren
gesungen?
die Interburg und Co. Ja,
Ja,
ja. Ich hatte
genau.
ein Mädchen in Wuppertal, ich hatte ein Mädchen hier, ja,
Sag mal, und wie hast du das emotional verkraftet?
genau. Gut, also. Ja, gut. Okay, also anders kann ich es nicht sagen. Ich habe mir damals noch nicht so viele Gedanken darüber gemacht. Ne? Das war halt
Ja.
einfach. Ja, ich habe da eine Freundin und dann habe ich noch eine. Ich musste denen ja nichts voneinander sagen. Die wollten das auch gar nicht wissen. Als ich dann nach Berlin kam, habe ich ja dann auch gleich in der ersten, am ersten Abend, als ich nach Berlin kam, meine damalige noch nicht Ehefrau, Partnerin kennengelernt. Das ist der Beginn meiner doch sehr langen Karriere als monogamer Mann.
Monogamist.
Ich bin ein Monogamist, genau.
Ja, also es ist, also Leute, das ist die typische Sommerloch-Folge. Ne? So dieses, worüber schreiben die Zeitungen? Oh, zum Glück ist Rammstein passiert. Ja, rechtzeitig zum vielleicht drohenden Sommerloch. Wobei, gibt es dieses Jahr überhaupt ein richtiges Sommerloch? Ich meine, der Krieg, der so nah ist, geht weiter. Es gibt genug Themen, glaube ich, die uns weiter beschäftigen. Die
Naja, also dieses
Klima,
ganze Heizungsthema-Ding da jetzt von den
das
Grünen, das ist ein absolutes
Heizungsthema.
Sommerloch-Thema.
Es
Also.
gibt vielleicht dieses Jahr gar kein Sommerloch.
Das geht ja erstmal los, das Sommerloch. Jetzt noch sind ja nicht mal Sommerferien. Also dann, wenn die richtig losgehen, wenn die ganzen Parlamentarier im Urlaub sind, dann geht das
Dann ist
Sommerloch.
Sommerloch,
Journalisten
genau.
nicht wissen, was sie schreiben sollen. Aber jetzt momentan gibt es ja noch genug zu berichten.
Ich mache mir ja mein eigenes Sommerloch. Eingeläutet durch meinen sehr frühen, relativ frühen Sommerurlaub. Auch wenn ich jetzt wieder voll eingestiegen bin danach. Ich arbeite jeden Tag, aber ich versuche mir dieses Gefühl immer wieder aufzurufen, dieses Gefühl von, eigentlich ist es ganz still in mir. Und ich kann mir vorstellen, wieder am Meer zu liegen, kann ich ganz gut. Also kriege ich ganz gut hin, wenn ich das regelmäßig mache, wenn ich eine Pause mache oder wenn ich mal rausgehe. Ich liebe dieses Gefühl von Sommerstille. Ja, ich versuche das so jetzt so mit mir zu tragen, durch den ganzen Sommer.
Ja, finde ich auch eine schöne Vorstellung.
Dann entsteht ja bei mir zumindest, entsteht an manchen Stellen so ein Raum, der ist so mit gar nichts gefüllt, ja.
Ja.
Aber dann kommen auch wieder so Gedanken. Und ich habe letztens irgendwann mal mich gefragt, und die Frage flog mich so an: Gibt es irgendwas in meinem Leben, in meinem aktuellen Leben, wo ich sagen würde, dafür hätte ich gerne noch mehr Zeit? Kennst du die Frage auch? Also ist,
Total, total.
ja,
Ah,
was?
sicher kenne ich die Frage auch, ja.
Wofür hättest denn du gerne mehr Zeit?
Ich habe mir mein Leben so eingerichtet, dass ich für die Dinge, die ich liebe, auch Zeit habe. Tatsächlich
Okay.
ist es so. Also die Frage habe ich für mich schon so beantwortet. Das ist eine Frage, die ich mir vor ein paar Jahren gestellt habe. Und ich habe dabei gemerkt, ich möchte mehr Zeit haben für mich. Mehr Zeit haben, dass ich also mich auch mal langweilen darf. Das ist ein wichtiger Punkt, ne? Weil wir versuchen, also ich habe jedenfalls immer so gehandhabt, dass ich versucht habe, Langeweile zu vermeiden. Inzwischen habe ich gelernt, dass Langeweile gut ist. Langeweile kann auch mal, kann erholsam sein, ne? Einfach mal nichts zu tun und nichts zu denken. Das, was ich immer wieder merke, ist halt so ein Thema, was da drin ist, und wie so eine Art Leistungsdruck, der da drin steckt. Da musst du auch irgendwas machen, ne? Kann ja jetzt nicht sein, dass du nichts tust, so, doch, ja, genau das. Ne? Einfach mal nichts zu tun. Mir das zu gönnen, das nicht zu tun. Und ich
Ach
habe mir das
so.
trefflich eingerichtet, so.
Ja,
Ich hoffe, dass ich das
also
gut genug erklärt habe. Also ich sehe, du nickst.
ja. Apropos Langeweile, also ich kann mich auch gut langweilen. Es wird einfach, die Zeit wird lang und es passiert eigentlich
Genau.
nichts. Ja. Aber es passiert doch immer was ich aber erst immer hinterher merke, dass
Ja.
irgendwas in mir sich verschoben hat, was Neues irgendwo sich so langsam aufgetan hat, was aber nur passieren kann, weil mir vorher langweilig war. Aber es gibt einige Menschen, die sagen, boah, mir ist langweilig, das gefällt mir nicht. Und
Ja.
ich sage dann, halt es doch mal eine Weile aus, weil es
Richtig.
könnte auch was Schönes, ne, dabei rauskommen.
Genauso.
Aber wir sind, und da haben wir es nämlich wieder, wir sind alle sehr durchgetaktet. Und wenn dann auf einmal so Momente der Stille da sind, wo wir wirklich nichts, und ich meine wirklich nichts tun, ja, das macht, das ist, da fühlen sich, ich wollte gerade sagen, das macht manchen Leuten Angst, das ist übertrieben, aber das ist, löst Unbehagen aus. Ich
Ich
kann
denke,
ja
das
nicht
ist
sein, dass ich jetzt
eine
nichts mache.
Reaktion. Ja, genau. Ja, das sind ja Glaubenssätze. Ist ja musterhaftes Verhalten, was dem zugrunde liegt. Das ist auch etwas,
Ja.
was völlig konditioniert ist in unserer Gesellschaft. Nichts tun ist gleichzusetzen mit tot sein. Und das ist ja überhaupt nicht der Fall. Ich denke, wir als Kinder, ich kann mich noch gut an meine eigene Kindheit erinnern, wie ich mich oft gelangweilt habe und nichts mit mir anzufangen wusste. Jetzt ist es eine Form von bewusster Langeweile, weil ich sage, ja, ich finde es gut. Einfach mal so wirklich nur in die Bäume gucken. Selbst das ist ja schon wieder was tun. Ne? Also
Ja,
Langeweile in dem
ja.
Sinne, ja, aber weißt du, so dieses Gefühl, oh Gott, mir ist so langweilig. So, ne? Das ist es gar nicht mal so. Ne? Sondern es ist eine bewusste Entscheidung. Und ich denke, das genieße ich sehr. Das ist etwas, worauf ich hingearbeitet habe.
Ich kann mich übrigens nicht daran erinnern, das heißt nicht, dass es nicht stattgefunden hat, aber es hat sich überhaupt nicht in mir irgendwie festgesetzt, dass mir als Kind langweilig war.
Echt jetzt? Okay.
Also wenn ich mich so zurückerinnere, soweit ich mich zurückerinnern kann, ich habe mich immer mit irgendwas beschäftigt. Und ich war ja als Einzelkind auch immer mal alleine. Ne? Aber ich weiß, und da muss ich jetzt im Nachhinein noch sagen, wie toll meine Mutter sich da verhalten hat, die ein sehr ordentlicher Mensch war. Die hatte ihr Büro, die war ja immer berufstätig, zu Hause. Und wenn ich dann mal keinen Bock hatte, und das kam öfter vor, in den Kindergarten zu gehen, dann war ich eben zu Hause und dann habe ich die ganze Bude umgeräumt. Wir hatten so eine ganz große Diele, dann habe ich da Mondlandschaften gebaut. Ich habe irgendwie Einrichtungen für meine Puppen gebaut. Ich habe, weiß ich nicht, was ich alles gemacht habe. Also die Wohnung sah aus und ich glaube nicht, dass ich das alleine als Kind aufgeräumt habe. Wahrscheinlich war sie froh, dass ich mich beschäftigt habe und hat sich gedacht, okay, dann räume ich das nachher halt eben wieder alles weg. Aber ist auch nicht selbstverständlich. Ne? Aber an Langeweile kann ich mich da eher nicht erinnern. Das kenne ich mehr so dann später. Und jetzt im Urlaub ist mir aufgefallen, weil wir alle haben ja auch immer so, ne, unsere Smartphones an der Frau, am Mann. Und ich habe mir schon sehr angewöhnt, mal kleine Clips auf Instagram zu gucken oder auf TikTok oder mal gucken, was ist denn bei LinkedIn oder was sind denn Mails eingegangen. Und dann gibt es noch das eine oder andere Spiel, womit ich mir auch gerne mal die Zeit vertreibe. Wo ich zwischendurch, wenn ich viel gearbeitet habe, wenn ich konzentriert gearbeitet habe, dann mache ich gerne mal so ein Spiel oder so. Aber das schleicht sich so als Angewohnheit ein, dass ich gemerkt habe im Urlaub, ich habe das auch immer mal wieder gemacht. Zum Strand oder so haben wir unsere Telefone gar nicht mitgenommen. Aber sobald das Telefon in der Nähe war, habe ich das anfangs und ich glaube zunehmend weniger immer mal wieder zur Hand genommen. Ganz gelassen habe ich es eigentlich nie. Aber mir ist es sehr aufgefallen und ich
Ja.
dachte, oh oh, das hat ja auch eine Form von Suchtverhalten angenommen.
Ja, total, stimmt. Ja. Ich meine, du hast bestimmt die Funktion auch in deinem Handy, dass dir der Montagmorgen sagt, wie viel Bildschirmzeit du letzte Woche verbracht hast.
Oh Gott, ja,
Ja,
furchtbar.
genau. Also das finde ich immer wieder ein guter Maßstab für mich. Ich habe neulich einen sehr interessanten Bericht über ADS-Menschen gelesen, die halt sagen, oder beziehungsweise Wissenschaftler, die mit ADS arbeiten, die gesagt haben, dass das Thema ADS auch eins ist, dass man die Menschen überfordert, weil wir Normdenker halt immer in größeren Chunks, also in größeren Informationseinheiten denken, reden und arbeiten und dass ADS-Menschen tatsächlich ihre Zeit reduzieren müssen. Das heißt also, die dürfen vielleicht ein Arbeitspaket von 5 oder 10 Minuten machen und dann danach eine Pause, um dann danach wieder weiterzuarbeiten, das quasi so zu takten. Ich fand das eine ganz interessante Erläuterung, weil ich meine Arbeitspakete ähnlich verpacke. Nicht? Also ich arbeite so, weiß ich, eine halbe Stunde und dann nehme ich mir ein paar Minuten, stehe auf, gehe rum, laufe rum, was weiß ich auch immer, setze mich dann wieder hin und arbeite weiter. Und so komme ich gar nicht erst in dieses Tagträumen rein. Das kennst du vielleicht auch, so dass man so sitzt und aus dem Fenster guckt und irgendwie auf einmal denkt, oh, dann sind jetzt schon wieder 10 Minuten vorbei. Kennst du das?
Also aus meiner,
Hast du es jetzt gerade?
bitte? Ich gucke jetzt gerade aus dem
Was ist jetzt
Fenster, ich
gerade?
gucke gerade auf den Vorhang.
Okay.
Ich kenne das nicht aus meiner selbstständigen Arbeit. Ich kenne das aus Zeiten, wo ich, und das waren ja wenig Zeiten, aber es gab sie, wo ich als angestellte Architektin irgendwo gearbeitet habe, wo ich mich manchmal so gelangweilt habe, wo ich aber an diesem Platz sitzen musste. Ich hatte meine Arbeit entweder getan oder mir war nicht ganz klar, was ich tun musste. Es war aber niemand da, der es mir erklären konnte, dass ich gefühlte Stunden damit verbracht habe, aus dem Fenster zu gucken.
Ja.
Keine schöne Erinnerung.
Nee, und weißt du, was ich so spannend finde? Es gibt ja Leute, die haben das wirklich perfektioniert. Ich meine, ich hatte so ein paar damals vorher bei Lufthansa, die dann auch während dieser Zeit, in der sie nichts getan haben, aber so busy aussahen, die es also
Ja.
wirklich geschafft haben, dass alle anderen dachten, Gott, hat der oder die viel zu tun. Der Wahnsinn. Ja,
Das
ich hatte
hätte ich mir
einen Tag.
damals übrigens gewünscht, weil ich fand das, da fand ich das Nichtstun quälend. Ja, da
Ja,
zu sitzen und
ja.
zu denken, boah, da, du wirst jetzt hier bezahlt und du weißt aber eigentlich gar nicht, was tue ich hier? Ich bin hier völlig fehl am Platze. Ja? So, das war nicht schön, dieses Nichts, dieses
Ja.
Untätigsein.
Ja, da steckt ja ein musterhaftes Verhalten drin, nicht? Sei perfekt, sei gefügig, sei ein gutes Mädchen, ne? Wenn Arbeit, du
Nö,
musst
so
auch.
weit würde ich nicht gehen, aber ich würde das jetzt mal ganz pragmatisch betrachten. Es gab ein Arbeitsverhältnis, ich habe eine bestimmte Entlohnung bekommen und ich saß da und habe nichts gemacht.
Ja,
Das
kann
fühlte sich
ja.
nicht gut an.
Ich habe den Gedanken früher auch mal gehabt, also in Zeiten, wo ich wirklich viel gearbeitet habe, dass ich mir vorgestellt habe, wie das so wäre, wenn ich mal nichts tue. Ich habe das tatsächlich auch mal eine Zeit lang erfahren, als ich damals noch bei Lufthansa im FOC, das Flight Operations Center, gearbeitet habe. Da war es tatsächlich so, dass man seine Arbeit so einteilen konnte, dass wenn du es geschickt gemacht hast, du dann in 2 Stunden die gesamte Arbeit des Tages quasi erledigt hattest. Ne? Und dann habe ich tatsächlich damals die Säulen der Erde in einer Woche durchgelesen auf der Arbeit. Also, ja gut, habe ich halt ein Buch gelesen, ne? Aber die Arbeit war erledigt. Plötzlich hatte ich nur noch eine Wachfunktion dann da. Ne?
Das ist was anderes, wenn die Arbeit erledigt ist. Aber bei mir war das eher so, dass ich manchmal gar nicht genau wusste, was ist denn jetzt hier? Da wartet Arbeit, aber ich habe es nicht verstanden.
Ja.
Oder der innere Widerstand war manchmal auch so groß. Ja? Ich dachte, ich meine, nicht umsonst war ich nicht lange oder nicht oft angestellt. Es war nichts für mich. Ja? Dieses, du musst irgendwo hingehen, spätestens dann musst du da sein und vor dann und dann darfst du nicht gehen.
Ja.
Killer! Da geht
Killer.
meine ganze Kreativität, alles, was mir zur Verfügung steht,
Ja.
zack, ist
Ja.
sofort weg.
Ist sofort schön, ja,
Geht
stimmt.
nicht, kann ich nicht.
Ja,
Bin ich wie ein Tier im Käfig. Also, was dann irgendwie irgendwann nur noch stumpf aus dem Fenster guckt und durch die Gitterstäbe guckt. Aber nochmal zurück zum Smartphone und zu der Bildschirmzeit. Also, das geht wirklich so weit, dass ich mir da echt Gedanken drüber mache und versuche jetzt schon nach dem Urlaub. Fängt das eigentlich erst, hat es erst angefangen. Ich sage, nee, ich versuche das wirklich zu reduzieren. Aber was mir immer wieder das Genick bricht, sind irgendwelche Serien, die ich dann abends im Bett, ach, eine halbe Stunde gucke ich jetzt aber noch.
und dann Binge-Watching.
Ja.
Binge du, echt?
Ja, es ist
Ach.
ganz, also es ist irgendwie auch schön. Manchmal ist es schön, ja.
Ja.
Aber manchmal ist es auch doof, denn je nachdem, was ich da gerade gucke, verfolgt mich das natürlich bis in meine Träume und dann schlafe
Ja.
ich unruhig, dann träume ich davon, dann denke ich, was, jetzt lass doch dieses blöde Telefon auch mal aus deinem Schlafzimmer raus.
Du
Andere
guckst
können das doch auch.
mit dem Handy guckst du da noch Filme, ja?
Ja, natürlich. Also,
Wow.
weil ich liege dann so schön bequem und dann habe ich mein Telefon und dann gucke ich was.
Wow, okay. Wir haben viel zu klein, der Bildschirm.
Ja, ich sehe vielleicht noch ein bisschen besser als du.
Ja, ja stimmt, ich kriege eine neue Brille. Okay.
Du kriegst
Das
eine
ist dann
neue
so.
Brille, dann kannst du es auch wieder machen.
Das ist auch wieder. Genau. So eine VR-Brille kriege ich, weißt du, so, wo man das Handy so vorne reinsteckt und dann hast du so
Ja,
eine
genau.
Riesenbrille. Nee, ja, klar, ich kenne das auch. Ich habe ein iPad, also insofern, ich gucke natürlich auf dem iPad und das mache ich. Also ich bingen habe ich mal eine Zeit lang gemacht. Da gab es ein paar Serien, die ich gerne gebinged habe. Aber ehrlich gesagt, ich finde es ein bisschen langweilig inzwischen. Wenn ich ehrlich
Ja,
bin,
es wird
es
schwieriger, was zu
öde, ist nochmal
finden.
öde. Ja, genau, es wird
Es
schwieriger.
wird
Ne? Es gibt
schwieriger,
so ein paar
aber
Serien, die würde ich vielleicht noch. Ja.
wenn du so ein Trüffelschwein bist wie ich, irgendwas findest du dann doch immer noch. Du denkst, ah, da könnte ich ja noch mal
Ja, es
reingucken.
gibt es.
Aber wie gesagt, wofür möchte ich gerne mehr Zeit aufwenden? Ich würde die Frage mal jetzt erstmal umdrehen. Das ist ja manchmal leichter. Wofür möchte ich weniger Zeit aufwenden? Das ist in dieses Telefon zu starren. Dafür möchte ich gerne weniger Zeit aufwenden. Und dann wird mir schon was einfallen, was ich stattdessen tue.
Wenn sie die Zeit mal zusammenzählt, ist es doch eine ganz schöne Ecke, die
man so. Viel Zeit. Wahnsinnig viel Zeit. Ja, das ist ja auch das Schöne am Sommerloch, an meinem Sommerloch, dass ich dann auch rausgehe und da draußen benutze ich sowieso nicht. Ich freue mich total auf den Sommer, der jetzt richtig losgeht. Und ich werde dieses Gefühl von, du hast es Freiheit genannt, ich nenne es auch so ein bisschen Leere, das so mit durch den Sommer zu nehmen. Da freue ich mich drauf.
Ja, es ist ein total schöner Vorsatz und ich möchte dieses Gefühl, dieses freiheitliche, leere Gefühl, wie du es jetzt gerade beschrieben hast, auch öfter spüren und werde mich demzufolge dann wieder in solche Situationen begeben, in denen ich weiß, dass ich es replizieren kann und da freue ich mich auch drauf.
Ja. Wir haben uns ja unterhalten, der Markus und ich, darüber, dass wir beide das Gefühl haben, es könnte jetzt auch mal eine Pause sein, weil wenn schon Sommerloch, dann richtig Sommerloch.
Genau.
Und dass wir den Sommer nutzen, um uns völlig diesem Freiheitsgefühl hinzugeben, du und ich und ihr euch vielleicht auch. Und dann kommen wir im Herbst wieder.
Gibt es vielleicht einen roten Faden?
Ja, weil das ist auch etwas, worüber wir heute so zwischendurch auch immer mal wieder gesprochen haben, dass wir gesagt haben, vielleicht sollten wir ein bisschen, ja, so einen roten Faden aufnehmen und sagen, es gibt wirklich tatsächlich bestimmte Themen, derer wir uns annehmen. Wenn ihr uns keine schickt, dann suchen wir sie uns selber. Ich meine, letztendlich haben wir das ja auch bisher auch immer getan. Aber jetzt ist mal so eine Phase, ich bin gerade so ein bisschen ideenlos und ehe ich anfange, unsere Zuhörer und Zuhörerinnen zu langweilen, weil mir nichts einfällt, möchte ich sagen, bis hierher und bald geht's weiter.
Das hast du wirklich ganz wunderbar gemacht. Das ist toll.
Aber wir gehen heute nicht, ohne deinen Spruch der Woche zu hören, weil das muss sein, wenn wir schon auf Max Frisch verzichten, weil ich gesagt habe, irgendwie ist das auserzählt mit Max Frisch, aber du hast doch wieder einen Spruch mitgebracht und den würde ich jetzt gerne noch hören.
Die einzige Möglichkeit, Großes zu leisten, ist, das zu lieben, was man tut. Wenn du das noch nicht gefunden hast, dann suche weiter. Gib dich nicht zufrieden. Wie bei allen Herzensangelegenheiten wirst du wissen, wenn du es gefunden hast. Und am wichtigsten ist, habe den Mut, deinem Herzen und deiner Intuition zu folgen. Sie wissen irgendwie bereits, was du wirklich werden willst. Gesagt hat Steve Jobs.
Thank you, Steve.
Thanks, Steve.
Das ist übrigens vielleicht schon ein Hinweis auf unsere erste Folge im Herbst, wenn wir wiederkommen. Ich denke im September, ne? Im September werdet ihr wieder von uns hören. Vielleicht reden wir über Herzensangelegenheiten und wie wir zu unserer jeweiligen Herzensangelegenheit gefunden haben im Beruf. Yes, das können wir machen. Ich wünsche euch allen einen wunderschönen Sommer. Bleibt gesund. Ne? Corona lohnt sich nicht. Sommergrippe lassen wir aus. Dieses Jahr macht's euch schön. Erholt euch. Macht tolle Urlaube, ganz so, wie es euch gefällt. Und ich freue mich, wenn wir uns im September wiederhören.
So sieht's aus. Nun muss man Conny Fröbers zu sagen, pack die Badehose ein und das kleine Schwesterlein und raus geht's zum Wannsee.
Ab geht's. Tschüss, Markus, gute Besserung.
Danke, liebe Anna. Tschüss.
Tschüss.